Schönen guten Morgen. Ich denke, wir haben schönen Heiligabend gehabt, sind zufrieden mit unseren Geschenken, mit mehr oder weniger, mit guten oder schlechten. Wir sind von Gott bedient worden, von Gott versorgt worden und das ist so schön. Lasst uns einfach aufstehen und diesen Morgen, diesen Gottesdienst im Namen des Herrn Jesus beginnen. Er ist der Herr, er ist Gott, er ist Immanuel, er ist der Heiland. Vater, ich danke dir, dass wir jetzt Jesus haben. Und seit 2000 Jahren ist er mitten unter uns, der Heiland der Welt, der Erlöser. Euch ist heute der Heiland geboren, der Gesundmacher. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Und ich freue mich, dass wir Jesus besingen dürfen, Jesus preisen dürfen. Herr, bei euch, ihr Gläubigen, und wir sind eingeladen, nach Bethlehem zu sehen, was dort passiert ist. Halleluja. Amen. So, wir Weihnachten. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zu diesem Weihnachtsgottesdienst. Wir wollen offen sein für das, was Gott uns schenkt, was Gott in uns wirkt, was durch die Liebe Gottes passiert. Denn es heißt Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, Deutsche, Amerikaner, Afrikaner, Juden, Moslems, egal, mir hat ein Moslem, ein Imam, herzliche Grüße zur Geburt des großen Propheten geschickt. Jesus, der große Prophet, ein Imam hier aus unserer Umgebung hier in Wedding, schickt mir Weihnachtsgrüße. Ich muss es vorstellen, denn für sie ist der große Prophet gekommen und geboren. Okay, also ein großes Ereignis, die Geburt Jesu Christi. Ich möchte euch ganz herzlich einladen für Freitag, das tue ich immer vorne weg von meiner Predigt, nachher vergesse ich die Hälfte. Ich lade euch ein, und zwar am Freitag, also morgen wird das Thema sein, wir werden von Gott reich beschenkt. Gott hat uns einfach gezeigt, also oder mir gezeigt, wir sollen am Heiligabend Leute beschenken. Jeder ist mit einem Geschenk nach Hause gegangen. Und wenn einer ohne Geschenk nach Hause gegangen ist, dann ist er selber schuld gewesen. Aber jeder hat etwas bekommen, sogar eine hand- oder hausgemachte Marmelade oder Kompott oder sowas. Jeder sollte etwas haben. Und auch heute, Gott will uns beschenken. Gott will uns beschenken mit seinem Reichtum. Was wir hier bekommen, ist nur etwas Kleines, etwas Geringes. So wie das Baby Jesus. Es war sowas Kleines. Was soll das? Was soll das? Wir fragen immer wieder, was soll das für so viele? Du, das ist für die ganzen Massen, für die ganze Welt. Jesus reicht aus für jeder Mann und jede Frau. Also Gott will uns reich beschenken, wird das Thema morgens sein. Wir feiern Weihnachten ja noch weiter. Bei uns hört, eigentlich in der Kirche hat man 12 Tage Weihnachten gefeiert. 12 Tage, bis die Weisen kamen aus den fernen Osten. Und wir feiern auch 12 Tage. Jesus ist angekommen. Jeder Tag ist ein Tag schöner als der Tag vorher, seit Jesus im Herzen uns wohnt. Dann am Samstag, die größte Gottesoffenbarung hat stattgefunden. Ich verarbeite das Thema Weihnachten, die Ankunft Jesu. Dann am Sonntag, jetzt am kommenden Sonntag, was die Welt heute braucht, ist Jesus. Was die Welt heute braucht, wenn die Jesus hätten, wir hätten Paradies auf Erden. Wir hätten Himmel auf Erden, was die Welt heute braucht. Dann Silvester, Mittwoch. Silvestergottesdienst, wir werden von 8 Uhr bis 10 Uhr dann Gottesdienst haben. Wer nach Hause gehen möchte, dann darf nach Hause gehen. Aber ich denke, das ist so gut, die Atmosphäre und die Luft ist so voll Power, so voll Liebe Gottes und so weiter. Wir machen weiter. Wir haben dann eine Taufe anschließend für die, die getauft werden möchten. Die sollten also mit das Alte vergessen, das Alte zurücklassen und wir sollen ganz neu ins neue Jahr hineingehen. Ich überlege sehr stark, weiß ich nicht, ob ich das schaffe oder mache, denn es ist schon Arbeit. Und ich frage mich, soll man das machen, soll man das nicht machen? Wir sehen, wie viele Leute es da sind. Fußwaschung, Silvester, Fußwaschung. Also wenn du in den Gottesdienst kommst, siehst also solche Socken, also für Schwestern insbesondere, dass man nicht da umziehen muss, groß oder wie auch immer. Wir waschen Brüder und Schwestern. Wenn es geht, wir wollen einander Füße waschen. Und ich sage euch auch warum. Wir wollen den ganzen Dreck des Jahres 2008 abwaschen, zurücklassen. Denn Jesus sagt, nur die Füße müssen gewaschen werden. Denn das ist, wo wir mit der Erde Berührung haben, unser Alltag. Also unsere dreckigen Füße. Die sind nicht dreckig, aber die sind dreckig. Wir sind in Sachen getreten, wir haben Sachen betreten, die nicht göttlich waren, die nicht in Ordnung waren, die nicht gut waren. Und das wollen wir alles zurücklassen. Ich bete, bin noch nicht schlüssig, aber es könnte durchaus sein, ich lasse mich vom Heiligen Geist leiten, wie wir in diese Richtung so gehen. Ich denke, es ist was ganz Gutes. Wir haben schon Wasser, so viel Wasser da. Wenn die anderen getauft werden, warum sollen wir da nicht das gleiche Wasser verwenden und einander die Füße waschen, einander dienen, füreinander beten. Wie lieblich sind die Füße, die Frieden bringen. So, das ist so wichtig. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Handlung, dass man nicht nur an Ostern, am grünen Donnerstag das macht, das macht der Papst einigen Ältesten oder Bischöfen, das machen wir einander. Wir dienen einander mit der Gabe, die Gott gegeben hat. Dienet einander. Köpfe waschen können wir sowieso, das macht man automatisch. Aber Füße waschen, denkt drüber nach. Und wenn ihr betet, ich bete, wir beten, wird der Heilige Geist uns zeigen. Weihnachten. Möchte ich zum Thema Weihnachten sagen, also Immanuel, Gott mit uns, dieser Name, und du sollst ihn Jesus nennen. Was ist Weihnachten? Dieses große Weltereignis, das damals stattgefunden hat. Ein Naturereignis, ein Phänomen letztendlich. Ein Himmelsgast ist angekommen, einen hohen Besuch haben wir bekommen. Weihnachten ist für mich so etwas, als wenn der höchste König aller Könige, als der größte Herr, als die höchste Persönlichkeit, die es überhaupt gibt, plötzlich bei dir zu Hause Staatsbesuch macht. Er sagt, ich will zu dir kommen. Hier im märkischen Viertel, da wollte Charles, der englische König oder Prinz, wollte mal eine typisch deutsche Familie besuchen. Du glaubst gar nicht, und er hat dann eine Familie ausgesucht. Er wollte sehen, wie die Leute im Plattenbau wohnen, was das für Hochputz war, was da für Aufregung war. Charles, der König, kommt in eine ganz normale Ostfamilie und zieht dort ein. Das also war große Aufregung. Aber stell mal vor, zu dir in deinem Stall kommt Jesus. Zu dir nach Hause. Und da ist Aufregung. Eine hohe Persönlichkeit. Gott selbst kommt zu uns. Das ist Weihnachten. Und sind wir dafür bereit? Sind wir bereit, dass bei dir, bei mir, bei uns heute Morgen Weihnachten passiert? Sind wir bereit dazu? Eine Nacht, in der Jesus kam, war eine sehr merkwürdige Nacht. In keinem Haus wurde mehr gebetet, keine Lieder wurden mehr gesungen, O du fröhlich und so weiter, es wurde nicht mehr gesungen und es wurde nirgendwo mehr aus der Bibel gelesen, niemand kannte wahrscheinlich mehr in der Bibel, nur ein paar Hirten waren draußen, alles schlief, das war diese merkwürdige Nacht, in der Jesus kam. Die Leute hatten alle ganz andere Interessen, da ihre Lämmer, die zählten, machten eine Strichliste, wie viele Schafe jeder Hirte bekam oder hatte, wie viele neue Lämmer. Und dann plötzlich erscheint der Engel, weil kein Mensch mehr predigt, kein Pastor, kein Priester, kein Rabbi, niemand predigt mehr. Und plötzlich kommt ein Engel und sagt, euch ist heute der Heiland geboren. Die Hirten waren die einzigen, die noch auf waren. Und Gott begegnet denen, die noch auf sind. Bist du noch auf, offen für das Übernatürliche, offen für Gott selbst, für ihn persönlich? Die noch auf waren, zu denen kam er. Sind wir bereit für die Ankunft des Sohnes Gottes? Diese Frage möchte ich einfach in den Raum stellen. Es hat lange gewährt und lange gedauert, bis endlich Gott angekommen ist bei den Menschen. Ein großer, mächtiger Herrscher besucht hier so arme Leute in Bethlehem. Weißt du, man sagt ja Bethlehem. Es war eine Herberge, einfach so, wie, wo Wanderer, Pilger vorbeikamen, woher die auch immer kamen, so ein Flüchtlingslager, könnte man nehmen heute, irgendwie so ein Zuhause, wo jeder kommen und gehen kann, das war der Platz, wo Jesus geboren wurde, eigentlich so ein Stall, man hat einen Stall genommen, es war wahrscheinlich in der Grotte, in der der Heiland zur Welt gekommen ist, der Sohn Gottes, euch ist der Heiland geboren, eigentlich übersetzt Heiland heißt der Gesundmacher. Er ist Gott, dieser Jesus Christus, und du sollst ihn Jesus nennen, nicht Josef und nicht Johannes und nicht Elia und nicht Jeremia und nicht Moses. Du sollst ihn Jesus nennen. Das ist natürlich für manche aufregend, manche wollen diesen Namen Jesus nicht haben, aber die Engel haben gesagt, und du sollst ihn Jesus nennen. Die nennen alle möglichen Namen, geben alle möglichen Namen dem Herrn Jesus, aber er ist Jesus. Für mich ist Jesus. Ein Jude hat mir aus Jerusalem geschrieben diese Tage, ja warum sagen Sie Jesus, er ist Jeshua und was weiß ich alles. Habe ich gesagt, nein, für mich ist er Jesus oder bleibt Jesus. Wer den Namen Jesus anruft, der wird gerettet werden. In meinem Namen, nicht in irgendwelchen Namen von Josef oder Joshua oder Jeshua. Nein, im Namen Jesu liegt das große Geheimnis. Die Leute wollen dieses Codewort, dieses Geheimwort Gottes nicht. Die möchten es verdrehen. Und wenn schon eine Kleinigkeit daran verdreht wird, kommt es nicht mehr an. Es ist Gott selbst, dieser Jesus, der da gekommen ist. Das ist unabhängig, selbstständig Gott. Seine ganze Herrlichkeit bringt er mit in so eine kleine Form, in so ein Babyleben bringt er die ganze Herrlichkeit. Der ganze Himmel konzentriert sich, fixiert sich auf dieses kleine Kind. hat sie erniedrigt. Wir haben gestern Abend noch gehabt, er stieg sogar hinab an den untersten Örter der Unterwelt. Jesus ist etwas Einmaliges, ganz anders als alle Götter, sogar als der alttestamentliche Gott. Ist gar nicht zu vergleichen mit dem alttestamentlichen Gott Jehova oder Jahwe oder wie man das auch immer nennen möchte, diesen Gott des Alten Testamentes. Er ist nicht vergleichlich damit. Er ist viel zu herrlich, viel zu einzigartig und unvergleichlich. Euch ist heute der Heiland geboren, der Herr in der Stadt Davids. Über 300 Bibelstellen im Alten Testament beziehen sich auf die Geburt Jesu, auf das Kommen des Messias, des Heilands, des Erlösers. Und es gibt 50 direkte Prophezeiungen, die jetzt sein Kommen direkt beschreiben, wo er geboren werden sollte, exakt in Bethlehem. Die Leute lesen nicht die Bibel. Sogar die frommen Juden in Jerusalem haben nicht die Bibel gelesen. Die hätten alle wissen können, die hätten alle nach Bethlehem gehen können und sollen. Und erst, dass da ein paar Astrologen aus dem fernen Osten kommen, die haben seinen Stern gesehen, bringen die Leute auf die Spur und sagen, was, da muss man gleich gucken, was da drüber geschrieben steht, wo sollte der Erlöser geboren werden? Und die fanden, Micha 5, Vers 2, in Bethlehem. So einfach. Die Leute lesen nicht ihre Bibel. Wenn sie die Bibel lesen würden, müssen sie keine Sterne fragen, die müssen keine Propheten fragen, die müssen keine Priester fragen, die müssen keinen Herodes fragen. Wenn sie die Bibel lesen würden, hätten sie auf alle Fragen Antwort. So einfach geht das. Und dann, er sollte aus der Linie Davids kommen, 2. Samuel 7, Vers 12. Er sollte von einer Jungfrau geboren werden, Jesaja Kapitel 7, Vers 14. Also alles bezieht sich darauf und siebenmal ist die Rede in der Bibel, dass er von einer Jungfrau geboren wird. Also nicht nur einmal, sondern siebenmal. Also das ist schon ein heißes Eisen, dass es so passiert. Und ich habe euch gestern gesagt, Gott hat bewiesen, er kann durch eine alte Frau ein Kind zur Welt bringen, kann sich einkoden bei einer alten Frau und er kann bei einer jungen Frau, bei einem Mädchen sich einklicken. So, Jesus ist die zentrale Person der Bibel, des Alten und des Neuen Testaments. Also alles dreht sich um diese Person, nur Jesus und nur Jesus. Und ich hatte mal Bekannten, ein Jehovas Zeugen, und ich hatte Telefonkurspredigt, der hat sich extra, bevor er zu mir kam, meine Telefonkurspredigt angehört und er hat gesagt, weißt du, alles was du sagst ist in Ordnung, aber nur Jesus, 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 Jesus und kein Jehova. Ich habe gesagt, nein, ich brauche keinen Jehova. Für mich ist Jehova tot. Für mich hat es Jehova noch nie gegeben. Für mich gibt es Jesus. Er ist der lebendige Gott. Jehova ist nur eine Erfindung aus dem 11. Jahrhundert, wo man den Namen entdeckt hat. Und die Juden haben den Namen Jahwe nie richtig ausgesprochen. Die wussten gar nicht, wie es ausspricht. Und so weiter. Nur Jesus, 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 Jesus. Ja, für mich ist Jesus der Retter. Für mich ist Jesus der Heiler. Für mich ist Jesus der Versorger. Für mich ist Jesus der Führer. Für mich ist Jesus ein und alles. Und wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Da brauche ich alle anderen Götter und Gottes Namen nicht mehr. Wenn du Jesus kennst, kennst du alle Namen der Bibel und alle Namen Gottes. Da kommst du hin. Und dann die Offenbarung, ist das letzte Buch der Bibel. Das ist interessant, sogar die Offenbarung. Die Offenbarung endet mit Jesus. Es beginnt mit der Verheißung und Eva, der Same, dein Nachkomme, wird der Schlange den Kopf zertreten. Und es endet, die letzten Zeilen des Neuen Testaments, der Bibel, des Kanons, endet mit den Worten, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Und damit hört es auf, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei allen. Und niemand kommt an Jesus so ran. Alles, was er gebracht hat, er ist unvergleichlich und einmalig. Philipper Kapitel 2, Vers 9. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Ob es den Leuten passt oder nicht. Ob es den lieben Juden passt oder nicht. Ob es den Protestanten passt oder nicht. Oder ob es den Israel-Fans passt oder nicht. Der Name Jesus. Gott hat einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit mit dem Namen Jesus sich beugen sollen alle Knie derer, die im Himmel und auf Erden und unter dem Himmel und unter der Erde sind. Sogar der Teufel, der regt sich so auf. Weißt du, dem wäre so einfach, wenn der Bursche anders heißen würde. Aber ausgerechnet Jesus. Und ich kann mir vorstellen, so wie dieser Jehova Zeuge, der zu mir kam, immer nur Jesus, 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 Jesus. Also können sie nicht einen anderen Namen ihm dafür geben. Und auch nicht Emmanuel. Emmanuel ist er erst für dich, wenn er dein Heiland geworden ist. Und solange er nicht dein Heiland ist, ist er kein Emmanuel für dich. So, alle Knie müssen sich beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen müssen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes. Alle Zungen, so alle Sprachen, egal wie viele es sind, müssen bekennen, dass er der Herr ist. Jesus lebte, bevor alles existierte, Johannes 1, Vers 1. Er ist von Ewigkeit her, ging vom Vater aus. Ich will nur ein bisschen Theologie euch bringen, damit ihr wisst, was Weihnachten überhaupt passiert ist. Die meisten Leute heutzutage gehen nicht mehr in den Religionsunterricht, die haben keinen Katechismusunterricht mehr, die haben keine Bibelstunde mehr. Die wissen gar nicht mehr, die sind so unterbelichtet. Die meisten Leute auf der Straße, so die Massen, sind so unterbelichtet geistig, sie haben keine Ahnung, warum feiern wir Weihnachten. Jesus lebte, bevor alles existierte, er war der Anfang von allem. Bevor es die Schöpfung gab, war er schon da. Johannes 1, Vers 1, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Er wusste über alles Bescheid, deshalb die gesamte Schöpfung, alles was Schöpfung anbelangt, was dich und mich, die Körperlichkeit anbelangt und Seele, Geist und Leib anbelangt, er weiß Bescheid. Er weiß Bescheid. Überall kann er mittreten, weil er dabei war, als Schöpfer Gott. Denn er war dabei, als die Götter sprachen. Lasset uns Menschen machen, in 1. Mose. Lasset uns Menschen machen. Da war Vater dabei, da war der Sohn dabei, da war der Heilige Geist dabei. Lasset uns Menschen machen. Der weiß alle Geheimnisse des Herzens der Menschen, der weiß auch die Bedürfnisse, was die armen Menschlein da unten brauchen. Und er ist auch in der Lage, alle Bedürfnisse zu stillen. Und das ist für mich so fantastisch, denn er war von Anfang an dabei. Er weiß von Anfang an, was da läuft. Das ist das Merkwürdige an Jesus. Er war, er ist und er bleibt. Was der Hebräer sagt, so eine ungewöhnliche Person kommt plötzlich zu uns, dieser dasseiende, ewige Gott, so was Ungewöhnliches, sein ganzes Leben war so ungewöhnlich von diesem Jesus, ganz anders wie das Leben anderer Menschen, auch sein Tod war ungewöhnlich und noch viel schlimmer seine Auferstehung, war alles ungewöhnlich. Wenn du dich mit Jesus abgibst, gibst du dich mit einem ungewöhnlichen Wesen ab. Mach dich gefasst. Es ist nicht Mann oder Frau, es ist der Sohn des lebendigen Gottes, mit dem du in Berührung kommst. Es war sehr gewöhnlich und doch ungewöhnlich zugleich. Er war der Sohn von Maria und Josef. Ja, wir wissen das, das ist der Zimmermannssohn, haben die immer geredet. Wir kennen ja seinen Vater, wir kennen ja sein Zuhause, wir kennen ja seine Brüder sogar. Aber er war auch ganz was anderes. Dass die Jünger, sogar nicht nur seine Jünger, sondern seine Familie, die haben versucht, komm doch Jesus zurück, komm wieder auf den Teppich zurück. Du bist verrückt, du bist wahnsinnig. Also sowas, was du jetzt alles machst, Kranke heilen, Teufel austreiben, das ist ein Wahnsinn. Und wie du lehrst in Vollmacht, nicht so wie die Schriftgelehrten, du faltest nicht die Hände und kniest dich nicht hin und was weiß ich alles, du bist total anders. Du bist, komm, sei nicht so verrückt, sei normal, pass dich wieder den Nazarenern an. Und den Juden oder Galiläern oder wem auch immer. Aber er sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, komm und folge mir nach. Jesus, der Sohn Gottes, bevor die Menschen ihn erkannten, dass er der Sohn Gottes ist, haben die Dämonen, der Teufel ihn erkannt. Und wir lesen in Markus 3, Vers 11, da schrien die unreinen Geister, als sie Jesus vom Weiten erblickten, schrien sie, Jesus, du Sohn Davids, oh, geh weg von uns. Du störst uns hier in unserem Frieden. Die Hölle wurde gestört durch Jesus. Und geh weg, du Sohn Gottes. Dann der Heide, der römische Hauptmann, Markus Kapitel 15, Vers 39, der ihn kreuzigte oder das Kreuz bewachte, der sagte, das war wahrhaftig, wirklich, das war wirklich Gottes Sohn. Denn so wie er war, nicht das Sterben, dieser römische Hauptmann hat tausende Menschen schon sterben gesehen. Das war nicht seine erste Kreuzigung, aber er sagt, so wie der stirbt, ist noch kein Mensch gestorben. Er sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und er neigte sein Haupt und verschied. Dass sein Gebet so prompt erhört wurde, das war einmalig. Und Jesu Gebete wurden immer prompt erhört. Was Jesus immer bittet, das ist das Einmalige an ihm, denn er ist ja Gott. Was er spricht, das geschieht. Und was er bittet, passiert. Und er sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und dann dreht er sich um und sagt, Lazarus, komm raus. Und das passiert. Was Jesus sagt, passiert buchstäblich. Dieses ungewöhnliche Wesen aus der anderen Welt. Jesus hat die Unsterblichkeit in sich gehabt, denn er war ein Mensch ohne Sünde und ein Mensch ohne Sünde hat die Unsterblichkeit. Und wenn du ohne Sünde bist, und wir können das werden, denn wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt. Wenn wir mit Jesus in Berührung kommen, sind wir auch sündlos, haben wir auch das ewige Leben. Und der Herr sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Er war göttlich und er war unsterblich, weil er ohne Sünde war, schon was von der Ewigkeit her. Das war das, was er war, das war er schon immer. Er ist noch nie ein anderer gewesen, auch nicht durch die Geburt, dass Jesus jetzt anders geworden ist. Er ist der Dasein, der dableibende Herr. der von der vom Grundlegung der Schöpfung bis zur Vollendung immer derselbe ist. Er ist dieser Alleskönner, dieses Alleshaber. Er ist der, der von Ewigkeit war. Und er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Das hat Jesus auch schon als Baby gehabt. Denn wir wissen vieles nicht von Jesus, denn wir haben erst den 12-jährigen Jesus wieder in der Bibel, als er dann in den Tempel geht. Und schon da ist verblüffen, die Leute sind erstaunt, die weisen, wo kommt das alles her? Im Thomas-Evangelium, was im Koran auch wieder drin verarbeitet ist, im Thomas-Evangelium, da wird es berichtet, und ich glaube an diese Dinge, dass Jesus schon da etwas Göttliches in sich hatte, denn er war Gott, Mensch in einer Person, in einem Wesen. Da hat er Vögel aus Lehm gemacht, und da wollten diese bösen Buben von Nazareth, die waren schon böse wahrscheinlich schon damals, dann wollten sie diese schönen Vögelchen aus Lehm kaputt machen, zerstören, hat in die Hände geklatscht, und die Vögel wurden lebendig und flogen davon. Also, wir haben Legenden, wir haben Märchen über Jesus, aber ich bin überzeugt, dass Jesus schon immer voller Kraft und Autorität war. Maria hat all diese Worte, was über dieses Kind gesagt worden ist, in ihrem Herzen bewahrt und glaubt nicht, dass das unterbrochen ist für 12 Jahre, dass kein Mensch mehr was wusste, was in diesen nächsten Monaten, Jahren passiert. Denn die Bibel sagt, und er nahm zu an Gnade und Weisheit bei Gott und Menschen. Was heißt das alles? Er ist schon als kleines Kind über sich selbst hinausgewachsen. Die Weisen kamen und sie haben das Kind angebetet. Verrückt. Diese alten Herren, Herrschaften, gebildeten Professoren, kundige Weltweisen, die kommen und beten so, ja, dir nichts, mir nichts, so Mr. Niemand. Wir haben seinen Stern gesehen. Du siehst, weil schon die Natur verrückt spielte. Und die Natur spielte, solange Jesus hier auf dieser Erde war, Natur. Verrückt. Die Stürme tobten. Und als er starb, die Sonne verdunkelte sich und bebte, die Erde bebte. Also die Natur spielte verrückt. Er war der Sohn Gottes. Und zwar von Anfang an und bis zum Schluss. Manchmal hat er bloß nicht gezeigt und demonstriert, hat nicht zur Schau gestellt. Obwohl er göttlicher Gestalt nahm, nahm er nicht als allen Raub, heißt es in der Bibel, Gott gleich zu sein. Also er hat den Buben von Nazareth nicht immer unbedingt bewiesen, du, ich kann was. Pass auf, dir zeige ich es, mein Lieber. So wie Harry Potter. Der Herr Jesus war kein Harry Potter oder ein Zauberer. Nein, er war nicht so wie die Zauberer, die ihre Macht missbrauchten. Er hat nur die Macht da eingesetzt, wo es darum ging, Menschen zu helfen, wenn sie vom Teufel überwältigt waren. Immer da, wo Not war. Und sein erstes Wunder war bei seinem Freund Nathanael bei der Hochzeit. Und er machte Wasser aus Wein. Du siehst also, hilft aus der Verlegenheit. Und ich bin überzeugt, Maria wusste nicht erst jetzt da das erste Mal, der Meister, mein Sohn kann was, sondern sie wusste schon von Anfang an, du mein Junge, wie oft hat er uns aus unserer Not geholfen. Wir wussten nicht mehr weiter in Ägypten. Wir wussten nicht mehr weiter nachher auf der Flucht oder wieder zurück in Nazareth, wo fangen wir wieder an. Und unser Junge, das war ein Goldesel. Unser Junge war ein Segen. Unser Junge war was Besonderes und so weiter. Und sie wusste, und deshalb wandte sie sich an Jesus, weil sie ihren Jesus, ihren Sohn, bestens kannte. Sie hat ihn nicht nur unter dem Herzen, sie hat ihn auch auf den Herzen getragen. Sie kannte ihren Jungen sehr und sagte, Meister. Und du siehst, sie spricht ihn schon Meister an. Nicht mehr Jesus, mein lieber Junge, sondern Meister. Ihnen geht der Wein aus. Für sie war immer dieser Jesus der Meister. Etwas ganz Besonderes. Und für dich muss Jesus etwas ganz Besonderes werden. Und zwar von Anfang an, so wie du mit ihm in Berührung kommst durch den Heiligen Geist, und so wird fortgesetzt die ganze Laufbahn des geistlichen Lebens etwas Besonderes. Mein Jesus ist etwas Besonderes. Ja, wir schwärmen von Jesus. Er war ganz Mensch und ganz Gott. In Philipper Kapitel 2 wird uns berichtet, Vers 6 bis 8, dass er ganz Mensch war. Aber ganz Gott. Er hat keinerlei, auch äußerlich, so während auf Erden ging, er hat keine Extravaganz gebraucht. Sogar er musste von einem Judas Ischariot verraten werden. Das ist er, packt ihn, nimmt ihn gefangen. Also er hat nicht zur Schau gestellt, dass er was Besonderes war, dass er sich besonders kleidete oder besondere Strahlung sein Körper hatte, so ein Lichtschein oder Nimbus. Nein, all den ganzen religiösen Zirkus hat er gar nicht nötig gehabt. Er war der Sohn Gottes. Und weißt du, wenn du weißt, wer du bist, muss niemand beweisen, was du bist. Wenn du weißt, ich bin Kind Gottes, ich bin ein Eigentum Gottes. Jesus wohnt in mir. Es ist interessant, als diese beiden Frauen. Für mich ist diese, gerade zu diesem Weihnachten, ich bereite mich über Elisabeth und Maria, habe mir so viel Gedanken gemacht. Und in Lukas Kapitel 1, Vers 39, Jesus will zu dir kommen, auf merkwürdige Art und Weise, und er ist gerade jetzt an diesem ersten Weihnachtstag bei dir. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen. Warum machte sie sich auf? Sie konnte es alles nicht mehr verkraften. Ich brauche Seelsorge, hat sie sich gesagt. Ich brauche jemanden, wo ich aussprechen kann. Ich brauche ein Herz, wo ich mich ausweinen kann. Ich brauche ein Ohr, in das ich jammern kann. Und Lukas 1, 39. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge, in der Stadt Juda, und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Sie hat eine Not gehabt. Ich bin schwanger. Aber ich kann das nicht erklären, wie das alles passiert ist. Sie hat eine Not gehabt. Und es ist gut, wenn du Menschen hast, wenn du Not hast, wo du hinfliehen kannst, in den Bergen Judas. Dort zu dieser Elisabeth. Und dann heißt es, und es begab sich. Beide wussten nichts voneinander. Damals gab es kein Handy und kein Telefon und kein Fax und kein E-Mail und sonst nichts. So, sie wussten voneinander nichts. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gepriesen bist du unter den Frauen, gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Du siehst also, da kommen zwei Frauen, eine alte Frau, bei der keine Hoffnung mehr da ist, die ist auch schwanger. Und zwar auch auf so eine mysteriöse und merkwürdige Art und Weise, wo Gott sich eingekodet hat und eingeklickt hat, so die Gene manipuliert hatte. Und so war das plötzlich, diese alte Frau wird nochmals jung und dieses junge Mädchen hier, Maria. Und da hüpft das Kind in ihrem Leib und sie wird erfüllt vom Heiligen Geist. Und du siehst also, was passiert, wenn Jesus zu dir kommt und wenn zu dir ein Mensch kommt, der auch schwanger ist von Jesus. Da hüpft die Seele, da hüpft der Geist, da vibriert alles, das ist alles in Spannung. Und es ist wichtig, dass du mit geisterfüllten Menschen zusammenkommst und nicht mit Totgeburten, mit Fehlgeburten. Mit Menschen, die keinen Glauben haben. Deshalb heißt es in der Bibel, sitzt auch nicht da, wo die Gottlosen sitzen. Denn da hüpft kein Herz und da hüpft kein Mund und da hüpft auch keine Zunge, da hüpft gar nichts. Also du musst mit Menschen, das ist Weihnachten, die erfüllt sind von Jesus. Maria war erfüllt mit Jesus, dieses kleine Mädchen, vielleicht 12, 13 Jahre alt. Es ist so wichtig, was andere über ihn sagen. Maria konnte der Elisabeth noch gar nicht sagen, da hat der Heilige Geist schon alles gesagt. Die hat schon alles verstanden. Die war plötzlich so erregt, dass das Kind, dieser Johannes, in ihrem Leib anfängt zu strampeln und sagen, ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus. Aber es war noch keine Geburt, sie war noch vor der Zeit. Vielleicht die Senkwehen. So, Menschen, die erfüllt sind von Jesus. Und wenn solche Menschen, solche Typen, solche Adventsgestalten, Weihnachtsgestalten zusammenkommen, da ist Aufregung. Nicht nur in der Luft, auch auf der Erde und untereinander. Was mussten diese beiden Frauen aufgeben, bis es soweit war? Diese Maria, sie flieht. Sie war bereit, Jesus ihren Körper zur Verfügung zu stellen. So wie Elisabeth bereit war, ihren Körper dem Heiligen Geist zur Verfügung zu stellen. Ja, die Frage ist, sind wir bereit, unseren Leib zum Tempel des Heiligen Geistes noch viel weniger, bevor wir zum Tempel des Heiligen Geistes machen, unseren Leib, sind wir bereit, unseren Leib für Jesus zur Verfügung zu stellen. Komm, Herr Jesus, und nimm Wohnung in meinem Leben. Lass uns das zusammen sagen. Komm, Herr Jesus, nimm Wohnung in meinem Leben. Und wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, kommt der Vater und kommt der Heilige Geist. Das ist ganz arg wichtig. Und hast du schon alles getan, damit Jesus in dir hineinkommen soll? Bist du schon an dem Ort, wo er dir begegnen kann? Konnte der Engel zu dir reden? Bist du allein? Weißt du, Engel reden immer mit einem, wenn man allein ist. Engel werden nie auf dem Marktplatz dir einem begegnen, wo die Massen da sind, wo der ganze Rummel da ist. Engel kommen nachts, wenn du einsam und allein bist. Und du brauchst so einen Besuch von Engeln. Und du musst reif für so einen Besuch werden. Hast du schon alles getan, damit Menschen berührt werden durch diesen Jesus in dir, der durch dich geboren werden sollte, der aber noch nicht da ist? Bei Maria war er noch nicht da, als sie zu Elisabeth ging. Und dann sprang ihr Herz fast raus und dieser Johannes löste sich beinahe von ihr. So begeistert war Johannes: Die Mutter meines Herrn kommt zu mir. Bist du schon dorthin gegangen, wo Gott dich wollte, dass du hingehst? Nicht zu diesem ungläubigen Josef oder auch nicht zu dem ungläubigen Zacharias, der war auch nicht zu Hause wahrscheinlich. Da war nur die Elisabeth, auch eine sitzen gelassene Frau. weinende Witwe oder ja, Strohwitwe. Bist du dorthin gegangen, wo Gott dich haben wollte, dem du so einen Lichtstrahl bringen solltest? Maria brachte Licht im Leben der Elisabeth. Plötzlich konnte sie auch glauben, mit mir ist auch was passiert. Ich bin auch eine Gesegnete Gottes. Vielleicht, gerade in dieser Weihnachtszeit, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben noch einen Weihnachtstag, morgen. Vielleicht kannst du einen Anruf machen, einen Brief schreiben, eine liebe Gabe jemand vorbeibringen und so weiter. Tu das, wie die Maria, die ist vorbeigegangen zu ihrer Tante Elisabeth. Diese alten Frau, die hat auch etwas im Herzen oder unterm Herzen. Und es gibt Leute, die auch etwas auf dem Herzen tragen. Und da müssen Menschen, geisterfüllte Menschen vorbeischauen. Das ist Weihnachten heute. Weißt du, Weihnachten vor 2000 Jahren, ich kann damit nichts mehr anfangen. Das ist eine Sage, Märchen von 1001 Nacht. Aber wenn wir das heute noch umsetzen, Weihnachten heute praktizieren, du, das kann gewaltige Dinge auslösen. Nur mal vorbeischauen. Solange wir unser Teil nicht getan haben, kann kein Wunder passieren, kann kein Baby hüpfen, wird sich nichts bewegen, wird der Mund nicht übergehen. Du sagst ja, ich brauche ein Wort vom Herrn. Du brauchst ein Wort vom Herrn, aber du kriegst kein Wort vom Herrn. Du kriegst höchstens vom Teufel ein Wort, wenn du da sitzen bleibst, wo du sitzt. Der Teufel wird dich deprimieren, dich niederdrücken, dich fertig machen, dir negative Dinge einsuggerieren. Du musst da hingehen, wo du glaubst, da ist auch eine gläubige Frau, meine Tante, Tante Elisabeth. Und sie ging hin. Und in dem Moment, wo sie hinging, wird sie erfüllt vom Heiligen Geist. Und diese Tante Elisabeth bringt der Schwester Maria, dem jungen Mädchen, eine Prophezeiung. Maria, Maria, ich kann es nicht fassen. Du bist die Gesegnete von den Frauen. Die Frucht deines Leibes ist so etwas Gewaltiges. Ich spüre es in mir. Du hast selbst keine Prophezeiung, aber die Elisabeth. Finde deine Elisabeth, wo die sitzt, in den Bergen Judas, in der Wüste Juda. Finde sie, wo sie sitzt. Geh zu dieser Elisabeth. Geh nicht zu den Frommen und such dein Heil nicht bei den Frommen, sondern such dein Heil bei Elisabeth und Maria. Bei diesen einfachen, unscheinbaren Leuten, die Ja zu Jesus gesagt haben, die ihren Körper Jesus zur Verfügung gestellt haben, die ihre Füße Jesus zur Verfügung gestellt haben, die ihre Hände Jesus zur Verfügung gestellt haben, die ihre Gebärmutter Jesus zur Verfügung gestellt haben. Ich rede jetzt mal ganz praktisch. Die ihr Dasein dem Herrn zur Verfügung gestellt haben. Geh zu diesen Menschen, nicht zu diesen Möchtegerne-Frommen. Und in Jesus stattet Gott uns dann einen Besuch ab bei der Maria, bei der Elisabeth hier. Plötzlich, mit mir ist was los. Und da funkt es. Da entsteht etwas Gewaltiges. Und diese großen Gebete sind entstanden, dass die Katholiken bis heute beten vor dem Vater Unser, sind entstanden, als die zwei zusammenkamen, Maria und Elisabeth. Und Jesus nahm zu an Gnade und Weisheit. Was würdest du heute denken? Man feiert deinen Geburtstag und Weihnachten ist ein Geburtstag Jesu. Was würdest du denken, wenn man alle Jahre wieder dein Bild nimmt, wo du ein Jahr alt warst? Und sagen, guck mal an, ach, ist das nicht süß? Ist der nicht süß? Ist der nicht süß? Im Bild, dass man dich als Baby so frisch nach der Geburt in der Entbindungsstation fotografiert hat. Ach, ist der Junge süß. Oh, und das Mädel, wie nett. Genauso wie der Vater. Du würdest sagen, Mensch, hör doch auf mit diesem Blödsinn. Schaut mich mal an. Das ist, was Jesus auch heute Morgen uns sagen möchte, am ersten Weihnachtstag. Haltet euch nicht an diesem Bambi da, an diesem kleinen Zwerg, an diesem Menschlein, das geworden ist. Süß, es ist süß. Ich freue mich, dass er gekommen ist, dass er Mensch geworden ist. Aber er nahm zu an Gnade, Kraft und Weisheit und Stärke. Und er ist jetzt Herr für alles eigentlich. Alle Knien, alle Zungen müssen bekennen, alle Knie müssen sich beugen. Er ist niedlich, er war niedlich und er ist niedlich und er bleibt niedlich bis in alle Ewigkeit zu dir und zu mir. Was ist doch aus diesem Kind in der Krippe geworden? Fast 1 Milliarde Menschen glauben an ihm, bekennen sich zu ihm oder haben ihren Namen nach ihm gegeben. Fast 1 Milliarde, sogar noch mehr, so wie dieser Imam gratuliert mir zur Geburt des großen Propheten. der zu uns gekommen ist. Bei den Geburtstagen von großen Persönlichkeiten ehrt man nicht seinen Geburtstag, wann er geboren ist. Denk jetzt, wir haben Schmidt, 90 Jahre Schmidt, die Schmidt-Schnauze und so weiter. Man ehrt die Leistungen, die ein Mensch gemacht hat. Und genau, wir sollten auch heute Morgen, wenn wir an Jesu Geburtstag denken, wir sollten seine Leistungen respektieren. Was hat er geleistet? Was hat er geleistet? Bei großen Persönlichkeiten ehrt man das, was er in seinem Leben erreicht hat, was er vollbracht hat. Und was hat dieser Jesus vollbracht? Er ist 2000 Jahre alt, stimmt. Aber was hat er vollbracht? Weihnachten ist mehr als nur ein Baby zu bestaunen und zu begrüßen und seinen Geburtstag zu feiern. Weihnachten ist einen König zu empfangen. Das hat er getan, alles. Und nicht nur das, die Bücher können nicht fassen, was er getan hat damals. Und heutzutage, Napoleon hat einmal gesagt, wissen Sie, meine Herren, ich bewundere Jesus. Er hatte, Millionen folgen ihm in seiner Armee. Ich brauche immer Augenkontakt mit meinen Leuten. Ich muss sie sehen. Aber Menschen, die ihn noch nie gesehen, noch nie gekannt, noch nie begegnet sind, die folgen ihm in den Tod. Jesus hat kein Buch geschrieben. Und wie viele Bücher sind über Jesus geschrieben worden? Jesus hat kein Lied gedichtet. Wie viele Lieder werden über Jesus gedichtet? Jesus hat kein Haus gebaut. Wie viele Jesushäuser, Gotteshäuser sind in seinem Namen gebaut worden? Jesus hat keine Armee aufgestellt, im Gegenteil. Die hat sich noch zerstreut, seine lieben Jünger rannten auseinander. Aber wie viele Armeen haben für ihn gekämpft? Kaiser Konstantin, unter diesem Zeichen siegen wir, sein Todeszeichen. Jesus, überleg einmal, hat keine Heilanstalt gebaut, kein Krankenhaus gebaut, aber wie viele Krankenhäuser sind im Geist und im Sinn Jesu gebaut worden? Die Bücher können es nicht fassen, was dieser Jesus vollbracht hat. Weißt du, wir halten uns immer bei dem Evangelium auf, bei diesen paar Tagen im Leben Jesu. Das ist viel mehr als nur diese paar Tage oder paar Stunden aus dem Leben Jesu. Wir haben nicht das ganze Leben Jesu. Aber schau an, was der bei dir und bei mir getan hat. Bücher können es nicht fassen. Er hat dich von dem Zipperlein geheilt, von jenem Zipperlein geheilt, von dieser Krankheit geheilt, aus dieser Not geholfen, dich da bewahrt und dich dort behütet. Mensch, du könntest Bücher schreiben über Jesus, schon allein über dein persönliches Leben. Und dann kannst du irgendeinen anderen dir auch vorknüpfen. Und schon wieder eine neue Biografie. Jesus, was hat er alles getan? Dieser Jesus, der Sohn Gottes, des Allmächtigen. Weihnachten. Weihnachten ist nicht nur jetzt der süßes Jesulein und süßer Jesus, niedlicher Jesus. Nein, nein. Leute, wenn ich von Weihnachten spreche, das ist Revolution. Ich will jetzt noch die andere Seite ganz kurz und schnell beleuchten. Weihnachten, das ist ja Katastrophe für die ganze Welt. Herodes und ganz Jerusalem erschraken. Weihnachten, das ist auch ein Fest der Tumulte und Aufregung. Die ganze Welt ist Aufregung. Wo soll das hinführen, haben sie am Pfingsttag gerufen. Und diesen Jesus habt ihr gekreuzigt. Wo soll das alles hinführen, was die Apostel dort angezettelt haben? Dieses Kind ist geboren um einen Staatsstreich seinesgleichen zu inszenieren, wo die ganzen Reiche erzittern. Und dann steht es plötzlich in griechischer und lateinischer und hebräischer Sprache geschrieben, Jesus von Nazareth, König der Juden. Mit der Krippe fing das alles an und mit dem Kreuz hört die Geschichte auf. Jesus Christus von Nazareth, König der Juden. Alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen, alle Führer, egal wie, müssen ihre Throne verlassen und ihm Platz machen. Als Kaiser Augustus herrschte in dieser Zeit, als dieser Angeber, der sogar sich einen ganzen Monat August sich nach sich nennen lässt, Münzen prägt etc. und die Leute versklavt, da wird in Israel, in Bethlehem, ein Baby geboren, König aller Könige, der Friedefürst. Weihnachten ist ein Aufstand gegen Ungerechtigkeit, gegen Unterdrückung, denn 2/3 des Römischen Reiches waren Sklaven. Und unterdrückte. 2/3. Und da kommt Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und er verweigert der Obrigkeit sein Gehorsam. Gibt dem Kaiser, was Kaiser und Gott, was Gott. Und geht seinen Weg. Weihnachten ist auch eine Meuterei gegen alle Obrigkeit, Gewalten, Mächte und so weiter. Alles, was nicht Gott ist und nicht Gott meint und nicht Gott sein kann. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist Weihnachten. Und er kommt unbeirrbar und ohne Rücksicht auf die Gewaltigen und Mächtigen. Weihnachten ist eine Kriegserklärung an den Teufel. Überleg einmal, das ist ja. Jesus sagt und sagt nicht, ich bin gekommen, Frieden zu bringen. Zuerst einmal muss der Teufel weg. Das Böse, das Negative, die Lieblosigkeit, die Gewalt, die Unterdrückung, die Ausbeutung, der Stolz, die Arroganz der Menschen. Ein Kind fängt das alles an in Bethlehem. Ein Kind wird von Gott uns gegeben und soll sich mit der Menschheit, mit der gefallenen Menschheit sich solidarisieren. Ein Kind namens Jesus zettelt eine Verschwörung gegen die Hölle an, und da bist du und ich noch fest beteiligt, wir sind noch alle in dieser Verschwörung drin. Wir sind gegen den Teufel, wir sind gegen das Böse, wir sind gegen die Ungerechtigkeit, wir sind gegen die Lieblosigkeit, wir sind gegen den Unglauben. Wir sind diese Verschwörer, die damals sich an Jesus angeschlossen haben und mit Jesus gehen. Und Jesus begeistert immer noch Menschen und Millionen. Und Leute machen alle mit. Eine ganz gewaltige Demonstration der Macht Jesu ist, was Jesus uns hier gebracht hat. Endlich frischer Wind. Endlich wird dem Teufel das Handwerk gelegt und seinen Vasallen mit. Endlich werden ihm die Flügel gestutzt. Ich denke nur an all diese mächtigen Menschenverachter und Menschenvernichter. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Auch wenn die Ungerechtigkeit noch in dieser Welt hausiert und grassiert und noch da ist wie das Unkraut, aber die Stunden sind gezählt. Bald wird er kommen, der kommen sollte. Ich habe ein ganz tolles Bild, nächstes Mal zeige ich euch das zweite Kommen Jesu, wenn ich so predige. Der Herr mit seinen himmlischen Heerscharen wird kommen und ihn kann niemand aufhalten, so wie das erste Mal ihn niemand aufhalten konnte in Bethlehem. So kann niemand ihn aufhalten, wenn er wiederkommt in Kraft und Herrlichkeit. Was damals vor 2000 Jahren begann, wird weiter fortgesetzt. Zuerst einmal in unseren Herzen, zuerst mal im Kleinen, zuerst mal zu Hause, zuerst mal in der Praxis. Die Geburt Jesu geschieht zuerst mal im Stall, in der Grotte. Und dann geht die Geschichte weiter, diese Demonstration der Liebe Gottes. Ich habe gedacht, Mensch, Weihnachten, wie könnte ich Weihnachten heute umschreiben? Für mich ist Weihnachten wie die Love Parade. Da werden alle zusammengerufen, so schnell, und alle sind da in eine bestimmte Stimmung. Und zwar nicht Sex, sondern Liebe. Geben, mitteilen, sich schenken. Und deshalb, Christen schenken einander Geschenke. Deshalb ist Weihnachten auch ein Fest der Gaben. Weil das, was mit uns passiert, das kann man nicht für sich behalten. Das muss man weiter sagen. Und das Sagen allein ist zu wenig. Man muss es auch irgendwie verpacken. Und am besten in einer Durianfrucht. Oder wir haben hier... Geschwister haben hier Marmelade gekocht und zubereitet. Und das ist eine ganz tolle Marmelade. Die, wo es gegessen haben, die sind begeistert. Und einfach die Liebe geht durch den Magen. Haben auch natürlich harte Nüsse. Das Leben besteht auch aus harten Nüssen. Auch das ist ein Teil des Lebens. Aber Gott möge uns helfen, dass wir die Liebe weitergeben. Und je mehr wir anfangen, Liebe weiterzugeben, desto schneller wird die Welt erfüllt von der Liebe Gottes. Desto schneller haben wir die Love Parade des Herrn. Dass in Süddeutschland die Straßen sauber sind, die Schwaben haben ein Rezept, und zwar jeder kehrt vor seiner eigenen Haustür. Die Kehrwoche. Das ist die Kehrwoche. So wird der Stall, die Stelle im Dorf am schnellsten sauber, wenn jeder seinen eigenen Stall aufräumt. Wenn jeder bei sich zu Hause anfängt, so wird am schnellsten die Stadt sauber. Jeder kehrt vor seiner eigenen Tür und nicht wartet, bis der Wind kommt, bis das Gericht kommt, bis die Katastrophe kommt und dann Großputz in der Stadt macht oder die Reinigungsfirma kommt, eine Organisation oder eine Einrichtung. Nein, wir fangen selber an bei uns. Und das ist Weihnachten. Gott hat etwas angefangen, etwas angeleiert. Ein Wunder ist es geschehen, durch den Heiligen Geist. Es geht weiter. Durch Jesus geht die Versöhnung durch die Menschheit weiter. Wir können also an diesen Geschichten uns ranmachen und wir können aus jeder Geschichte etwas Großes machen. Und es ist etwas Großartiges. Weißt du, wenn jemand einem vergeben kann plötzlich, ich kann vergeben. Oder jemand kam zu mir und sagte, Herr, tu das, Sie glauben nicht, mit mir ist ein Wunder passiert. Ich habe gesagt, was denn? Er war also offensichtlich nichts Besonderes gesehen. Ich kann beim Beten meine Hände hochheben, als wenn das ein großes Kunststück wäre. Aber du siehst, manchmal sind die Menschen so blockiert und so verklemmt, sie schaffen die Hände nicht zum Lobpreis Gottes hochzuheben. Jesus befreit uns von aller Verklemmtheit. Die meisten Leute, auch ganz, ganz schlimm, die religiösen Leute, sind so verklemmt. Da führen sie geistliche Kriegsführung, rennen blind durch die Welt und sehen die Dinge, die vor der Tür liegen, nicht. Und was sie alles so tun könnten, wenn du nur anpacken würdest. In der Bibel heißt es, das, was dir vor der Hand kommt, das tu. Warte nicht auf große Wunder, das, was vor der Hand kommt. Und Jesus nahm das an, was er gerade gefunden hat. Für viele Menschen ist Jesus so ein Übermensch, aber er war hier unter uns, solange er unter uns war, kein Übermensch. Er war ein ganz normaler Mensch. Und weißt du, was Jesus aus uns machen möchte? Mit seiner Geburt, mit seinem Kommen? Eine ganz, ganz normale Menschen, so wie jeder andere Mensch auch. Er wurde ganz Mensch und du solltest auch ganz Mensch werden. Ein neues Schöpfungswunder. Und das passt nicht. Natürlich, wir wollen immer so super sein. Aber du wirst ein Superstar. Du wirst etwas Gewaltiges, etwas Großartiges. Du wirst ein König, ein Priester, ein Prophet, wenn du es so wirst, wie Jesus wurde. Ganz normal. Ganz normal. Wenn du normal denkst. Und deshalb sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und Kinder sagen die Wahrheit. Kinder spielen kein Theater. Kinder können kein Theater spielen. Kinder sind so menschlich. Da stoßen sich dran, du Esel, dummer Tisch. Als wenn der Tisch denken könnte. Verstehst du, die Kinder sind ganz sachlich und die streiten sich und 5 Minuten später küssen sie sich. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, menschlich. Und da fängt Zivilisation an. Zivilisation fängt nicht an, indem wir große Kathedralen und Kirchen bauen. Zivilisation fängt an, wenn wir Menschen werden. Als Menschen uns benehmen, als Menschen leben, die Stunden nehmen, wie sie kommen und aus jeder Situation das Beste machen. Und der Herr Jesus Christus, er war der Sohn Gottes, hat gezeigt, wie man das Leben lebt. Man muss nicht super geistlich, Halleluja, Halleluja, Scharabarakarabashanta. Nein, hör auf mit dem ganzen frommen Zeug. Werde Mensch. Als Jesus auf diese Erde kam, war er ganz Baby. Hat er geschrien und in die Windel gemacht. Die Maria konnte gar nicht so oft die Windel wechseln. Deshalb hat er viel mitgenommen von diesen Pampers. Der Herr Jesus war ganz Mensch. Weißt du, wir wollen da, oh heiliger Jesus. Du, der Herr Jesus hat in die Windel geschissen. Und zwar gewaltig, hat Durchfall gekriegt. Vielleicht Malaria. Hat die Krankheiten durchgemacht. Er nahm auf sich unsere Krankheiten und lud auf sich unsere Schmerzen. Er hat alle Kinderkrankheiten durchgemacht. So wie du und ich alle Kinderkrankheiten durchmachen müssen. Denk doch nicht, dass Jesus so ein Superstar war. Er war ein ganz normaler Mensch. Hat nur Gott in sich gehabt und keine Sünde in sich gehabt und Sünde gemieden. Und dann als Junge Fensterscheibe ausgeschlagen. Glaub doch nicht, dass er keine Fehler gemacht hat und nichts vermurkst hat. Oder dass dein Stiefvater, Pflegevater oder wie man ihn nennen möchte, diesen armen Josef, dass der nicht so sein Problem mit ihm hatte. Der wollte immer was anderes, so wie Buben auch sind, die immer besser wissen als der Vater. Er wurde an Gebeten gleich als ein Mensch erfunden. Und deshalb, was Jesus uns bringen möchte, werde ganz Mensch. Und was du bist, sei du ganz. Und versuch nicht, irgendwas anders zu sein, zu spinnen, denn ich bin ein Heiliger. Und wenn irgendjemand ein Heiliger war, das war der Herr Jesus Christus selbst. Und er weist sogar seine Mutter so barsch zurück, weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Bleibt in Jerusalem stecken, als Junge. Maria macht sich die größten Sorgen, wo ist unser Bub geblieben? Ist nicht mitgekommen. Du siehst also, der Herr Jesus, ich möchte ein anderes Bild von Jesus malen, als hier die Kirche gemalt hat, Religion gemalt hat, das dunkle Mittelalter gemalt hat. Weißt du, die Leute haben immer nach oben geguckt, da zu der Kirchendecke, dort waren die ganzen Bilder, die ganze Heilsgeschichte gemalt. Oh, 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 großer Jesus. Bring Jesus von der Decke runter und bring ihn auf den Teppich wieder. Bring Jesus wieder in das Leben der Menschen hinein. Nicht immer, oh, stell dir mal vor, die ganze Heilsgeschichte. Geh, ich mag das auch, mir gefällt es, verstehst du? Es ist alles so überdimensionell. Hei, mei, Herrgott, Allmächtiger. Bring ihn runter. Red mit ihm. Spiel mit ihm. Beschäftige mit ihm. Mach mit ihm einen Witz. Sei fröhlich mit ihm. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wie soll ich mich am Herrn freuen? Verstehst du, weil er da ganz hoch oben ist, dort 28 Meter hoch an der Decke. Der Herr ist nicht an der Decke, der Herr will auf dem Teppich hier runter auf unsere Erde kommen. Deshalb ist er Mensch geworden, um uns zu vergöttlichen. Er wurde menschlich, um uns zu vergöttlichen. Und dann, was er war, als er Rabbi war, war er ganz Rabbi. Hat er kein Haus mehr gebaut, hat sich um Häuser bauen, auch sich nicht mehr groß gekümmert, hat die Zeitung sehr gelesen, hat immer die Tagesgeschehnisse, die Tagesereignisse genommen und aus jedem Tagesereignis eine Geschichte, ein Gleichnis rausgemacht. Der war up to date, war aktuell, der war dem Leben nahe, der war absolut nicht dem Leben fremd. Alle Geschichten, die wir haben in den Evangelien, verstehst du, sind alles aus dem Leben passiert. Da stürzt ein Turm ab, um und dann, wer hat hier gesündigt? Und dann erzählt er eine Geschichte, wer da gesündigt hat, weder er noch irgendjemand anders. Weißt du, Jesus war dem lebensnah. Er war kein Fremder. Er war da, wo die Menschen lebten, den Fischern. Er unterhält die Fischer, kennt sich wahrscheinlich selbst nicht gut aus, obwohl er sich ausgekannt hat, hat sich ein bisschen dumm gestellt. Er hat gesagt, schmeiß das Netz mittendrin im See aus und fang dort Fische. Er lehrt uns merkwürdige Dinge, die natürlich im Himmel funktionieren, aber noch nicht auf der Erde. Und er versucht hier Menschen zu zeigen, Leute, seid ganz menschlich, schmeißt Netz raus und fangt Fische, egal wo ihr seid. Fischen könnt ihr überall. Und wenn der Segen Gottes mit euch ist, werdet ihr überall Fische fangen. Und so praktisch, so lebensnah war der Herr Jesus. Oder als er dann verhaftet wurde, dann er war in den letzten 3-4 Tagen seines Lebens war er ganz Messias, ganz Erlöser. Hat er sich nur noch auf Jerusalem konzentriert, hat sich auch nicht mehr um Belehrungen, Bergpredigt und irgendwelche großen Predigten sich abgegeben. Nein, hat auf sein Leiden sich vorbereitet. Und dann, als er sieht, da klappt's vorne und hinten mit meinem Jünger nicht, dann sagt er, lasst sie gehen, wollt ihr auch gehen, geht's auch bitte, haut schnell ab. Wer die Hand an den Flug legt, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und Judas, was du tust, das tue bald. Du siehst also, er lässt die Dinge gehen. Und dann, als sie verhaftet werden, dann sagt er, nehmt mich, ich bin's, den ihr sucht. Und lasst diese gehen. Und Jesus hat eine Autorität gehabt, aber er hat sie nicht missbraucht. Als er verhaftet wurde, liest mal das Evangelium nach. Die Soldaten, die ihn verhaftet, als er sagt, ich bin es, fielen wie tot zu Boden. Und der hätte sagen können, Leute, bleibt unten liegen und steht nicht mehr auf. Aber er sagt, nimm mich und lass die anderen gehen. Du siehst also, wie praktisch, wie menschlich, wie irdisch der Herr Jesus war, wie besorgt er war um seine Jünger. Er führte und begleitete sie bis zuletzt, von der Stunde der Erwählung bis zu der Stunde der Vollendung. Jesus ist anders als die anderen Menschen. Du kannst es nicht fassen. Wir können alle nicht fassen. Aber wir sollten es mal probieren, wenigstens uns anstrengen. Herr, gib mir Gnade, hilf mir, dass ich dir ähnlicher werde. Dir ähnlicher werde. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihn Jesus nennen. Wir sollten schwanger werden von Jesus. Und wir sollten Menschen suchen, die auch von Gott eingekodet sind, so wie diese Elisabeth. Die auch etwas empfangen haben von Gott, obwohl sie schon alt ist und schon unfähig ist zur Geburt und schon erstorben ist und eigentlich bei der Hopfen und Malz verloren ist und man sie abschreiben könnte, die alte Omi. Aber die Omi ist von Gott berührt worden. Der eigene Mann glaubt nicht mal an Wunder und Zeichen. Weißt du, die Leute müssen nicht an dich glauben und müssen nicht glauben, dass du das kannst. Die sind sprachlos. Zacharias war sprachlos. Von der Geschichte mit Elisabeth, was Gott da vorhatte mit ihr. Konnte nicht fassen, dass sie einen Jungen kriegt und der soll sogar noch Johannes heißen. Ein schöner Name, ein gesegneter Name. Meine Mutter hat mich auch so genannt, ich weiß nicht warum. Aber okay, ich bin aber nicht so ein Typ wie der Johannes dort in der Bibel. Vielleicht auch, ich weiß es auch nicht, ist egal. Aber auf jeden Fall, die Liebe Gottes ist es, die uns berührt, beruft, befähigt, sendet. Die Liebe Gottes ist es. Und da kommen Menschen zusammen und plötzlich, da vibriert es. Elisabeth ist erregt. Und das, was du zur Welt bringst, Maria, das ist von Gott. Das ist vom Höchsten. Das ist das Leben selbst. Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Plötzlich ist etwas passiert, wird ausgelöst, eine ganze Lawine. der Wegbereiter wird geboren, einer der umstrittensten Persönlichkeiten der Weltgeschichte, Jesus Christus. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, Matthäus 16. Und Kolosser Kapitel 2 sagt uns Herr Paulus, ich sage Herr Paulus, denn er wollte zuerst auch nicht glauben. Er wollte es auch nicht wahrhaben. Bei dem hat es auch nicht gefunkt. Weißt du, er war so super religiös und so fromm und so bigottisch. Er hat es nicht gefunkt. Kolosser 2, Vers 9. In ihm, sagt er, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Jesus war die Zentralfigur der Menschheit. Das, was er bisher im Himmel war, ist er jetzt auf Erden, unter ihnen, unter uns. Wir können sehen, beobachten. Jetzt berührt Gott die Erde. Jetzt geht Gott mit uns unsere Wege. Gott ist plötzlich bei uns, dieser Jesus in Form von Jesus. Menschen fühlen plötzlich die Nähe Gottes, indem sie Jesus fühlen. Wenn du Jesus fühlst, hast du die Nähe Gottes. Da musst du nicht Gänsehaut kriegen und warmen Strom oder kalten Strom. Jetzt denkt Gott mit mir. Ich frage oft Jesus, was würdest du machen? Nur diesen dummen Gedanken. Jesus, was würdest du jetzt machen? Wie würdest du dich entscheiden? Und wenn ich diese Frage stelle, Jesus, was würdest du tun, kriege ich Blitzeingebungen. Impulse des Heiligen Geistes. Wenn ich frage, Jesus, was würdest du tun in meiner Situation, gerade jetzt, heute und hier, plötzlich funkt's. Denn der Heilige Geist überschattet mich. Der Heilige Geist redet zu mir. Der Heilige Geist offenbart sich. Du musst nur den Namen Jesus anrufen, keinen anderen Namen. Vergiss den Schmarrn. Den Namen Jesus. Der wird gerettet werden. Der kriegt Führung. Offenbarung. Denn nur in Jesus ist Gott bei uns. Emmanuel. Nur in Jesus. Und er kann sogar die Wege der Demütigungen ganz anders ertragen, wenn er Jesus bei sich hat, dieser Mensch. Weißt du, du wirst gekränkt, beleidigt, in die Pfanne gehauen, über den Tisch gezogen, ausgenommen, was es auch immer ist, Geld verloren. Heutzutage verlieren Leute massenweise Geld. Eine Kirche, evangelische Kirche, hat 22 Millionen verloren, weil sie dummen Leuten anvertraut haben, die nicht fähig waren, Geld zu verwalten. In dieser Krise, in diesem Crash. Du verlierst alles Mögliche und Jesus, was sagst du dazu? Frag ihn mal, Jesus, was sagst du dazu? Du bekommst, erfährst Böses, erlebst Böses, über dich wird Böses geredet. Jesus, sag du mal ein Wort. Und du wirst verblüfft sein, was für Eingebung du plötzlich kommst. Plötzlich spricht der Herr zu dir. Du bist ohne Schutz, hast Angst. Jesus, ich habe Angst, diesen Schritt zu tun. Was soll ich diesen Sprung wagen oder nicht? Soll ich durch das Tal der Todesschatten gehen oder nicht? Und dann sagt der Herr, siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende, fürchte dich nicht. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In Jesus demonstriert sich die Macht Gottes leibhaftig, leibhaftig, leibhaftig. Gott zeigt sich uns Menschen gütig in Jesus. Jesus, ich habe Fehler gemacht. Oh, ich habe gesündigt. Ich bin tief gefallen. Jesus, was sagst du jetzt dazu? Dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. So funktioniert das, Leute. Das musst du lernen. Umgehen mit Jesus. Mit Jesus zusammenleben. Jesus, was würdest du tun? Und er will dein unsichtbarer Partner sein in jeder Situation. Er ist keine Märchenfigur. Und auch keine hellenistische Märchenfigur aus den griechischen Göttersagen oder Jesus ist auch kein Halbgott, er ist dein Freund, dein bester Freund. Und wer Jesus Christus nachfolgt, diesem Reinen, der von der Jungfrau geboren ist, der ohne Sünde war, ohne Fehler war, ohne Makel war, ohne Krankheit war, ohne irgendwelche negativen Defizite war, wenn du diesem Jesus begegnest, wirst du angesteckt werden. Jesus hat, so wie wir Menschen ansteckend sind, du musst nur jemanden in deiner Umgebung haben, der hat Grippe. Und es wird nicht lange dauern und niest und schnupfst und krächzt. So wie Krankheit anstecken ist, so ist genauso Gesundheit anstecken. Und wenn du den Heiland neben dir hast, an deiner Seite, mit ihm gehst, ihm nachfolgst, er strahlt Gesundheit aus, der Herr Jesus. Er strahlt Licht und Leben aus. Er strahlt Frieden aus. Da, wo er ist, da muss ich nicht fürchten. Er ist ansteckend. Er kam anders in diese Welt, er war anders. Und wenn du mit ihm zusammengehst, wirst du auch anders. Das ist das große Wunder. Und Jesus ist die große Demonstration der Liebe Gottes. Römer 5, Vers 6, nur ganz schnell. Als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist Christus für uns Feinde gestorben, als wir noch gar nicht geboren waren, also als wir noch gar nicht existierten, als hier alles nur Dschungel und Busch war und hier noch kein einziger Mensch durchgezogen ist durch Berlin, alles nur Sumpfgegend war, da ist Christus für dich und mich schon gestorben. Wer ist schon bereit, für einen unschuldigen Menschen zu sterben? Römer 5, Vers 6 und folgende Verse. Allenfalls könnte sich einer entschließen, für einen besonders guten Menschen den Tod auf sich zu nehmen, sagt Paulus. Aber Christus starb für uns, als wir noch Feinde Gottes waren. Damit hat er uns gezeigt, wie er uns lieb hat. Gott zeigt uns in Jesus, wie er uns lieb hat. Als er hier auf diese Erde kam, wird die Liebe Gottes demonstriert. Gott gab uns seinen Sohn, seinen lieben Sohn. Durch ihn kannst du wieder Freude haben, wieder lachen, wieder hüpfen. Wenn das Kind Johannes, dieses Baby, dieses Embryo hüpfte, dann solltest du erst recht hüpfen zu Hause. Luftsprünge machen, freuen. Du solltest einen total anderen Zustand deiner Existenz bekommen durch die Anwesenheit Jesu in dir. Und er sandte Jesus und mir ist dieser Tage so groß geworden, Amnestie. Ich habe plötzlich das Wort Amnestie von Gott bekommen. Mit Jesus kam Amnestie in diese Welt, in dein und in mein Leben. Alles, was bisher war, vergeben, vergessen, begraben, vorbei. Erledigt. Amnestie hast du durch Jesus. Egal, was die Flüche deiner Vorfahren waren, egal, was die alles getrieben haben an Zauber und Magie und Hokuspokus, Amnestie habe ich. Egal, wie viele Menschen leben du auf dein Gewissen hast oder nicht, Amnestie bekommst du bei Gott. Egal, wie viel, was du abgetrieben hast, wie viele Ehen gebrochen worden sind, was alles schiefgelaufen ist, Amnestie. Egal, wie viel Geld du verspielt hast und wie viel und was du ruiniert hast in deinem Leben und zerstört und kaputt gemacht hast, Amnestie. Gott gibt dir durch Jesus Amnestie. Und er wird sein Volk selig machen. Dazu ist er bestimmt. Wir gehen kritischen, schwierigen Zeiten entgegen, Leute. Um uns braut sich am Horizont einiges Schreckliches zusammen, bin ich davon überzeugt. Es ist so wie, ähnlich wie bei der Sinnflut. Man predigt, man predigt, man predigt. Wer glaubt unser Predigt? Aber wir wissen, wie Noah wusste, es kommt, was Gott verheißen hat. Weißt du, und Gott gab uns Jesus und das ist kein Flop und keine billige, primitive Seifenblase. Die zerplatzt. Edde Wiesel Stiftung, die gegen die Nazis so gekämpft hat und so weiter, hat durch dummen Geldspieler und Geldmakler in USA 15 Millionen Euro verloren. Und die sind pleite. 15 Millionen. Und das ist heute Morgen auf der Internetseite gekommen. Und die sind aus. Du musst vorstellen, man hat sein Geld vertraut Spekulanten. Wenn du dein Leben Jesus anvertraust, vertraust du keinem Spekulanten dein Leben. Halleluja. Jesus ist kein Spekulant, wie diese Spekulanten in der Wall Street. 15 Millionen in den Sand gesetzt. Mir tun die armen Spender leid. Und die ihr Geld da gegeben haben. Und das ist nur der Anfang. Die anderen trauen sich gar nicht an die Öffentlichkeit zu gehen, wo sie was verloren haben. Wenn das alles mal rauskommt, wie viel Geld gerade dieser eine Mardak verspielt hat, 50 Milliarden hat er pleite gemacht und das sind alle, das waren Juden und die Juden haben den Juden wieder vertraut, die haben dem falschen Juden vertraut und er hat alles verspielt, ihr ganzes Vermögen, 15 Millionen. Liebe Zeit, als ich das gehört habe, wenn ich denke, 100 Euro ist schon viel Geld, aber 15 Millionen verloren. Und der Herr Jesus sagt, wenn ihr den Vater im Himmel bittet, wird er euch keinen Stein anbieten, wenn ihr um Brot bittet. Und keine Schlange anbieten, wenn ihr um Fisch bittet. Und wie viel mehr, wenn ihr um den Heiligen Geist bittet. Also wir werden nichts Negatives bekommen, wenn wir zum Heiland gehen. Und der Herr Jesus ist kein Spekulant. Gott ist kein Spekulant. Wer sich ihm anvertraut, hat auf etwas Stabiles gebaut. Deshalb heißt es auch in der Bibel, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Sammelt Werte, die nicht vergehen. Und wir sollten aufhören, in dieser Weihnachtszeit nach Glaskugeln zu jagen oder Seifenblasen zu suchen. Wir sollten Perlen, Edelsteine, Köstlichkeiten, bleibende Werte suchen. Weihnachten muss man erleben, dieses Weihnachtswunder. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist in mir. Jesus, was würdest du machen? Weißt du, du kannst dich aufknöpfen und fragen, Herr Jesus, was würdest du sagen? Frag dein Herz. Christus möchte in deinem Herzen wohnen. Frag ihn. Und er wird dir keinen falschen Rat geben. Die meisten Leute fragen Hinz und Kunz und Müller und Meier, Pastor und Bischof und was weiß ich alles. Fang an, den Herrn in deinem Herzen, der da wohnt, in deiner Krippe, in deinem Brustkorb. Frag ihn, Jesus, was würdest du tun? Und du würdest nicht so einem Spekulanten dein Geld dann mehr anvertrauen. Und du würdest dann auch nicht irgendwelchem Narren hinterherlaufen. Und du würdest nichts Verkehrtes mehr tun in deinem Leben, wenn du dein Herz fragen würdest, Herr, was würdest du tun? Herr, wo bist du zur Herberge? Frag ihn, wo er wohnt. Und da geh hin. Und da bleibe. Und da lebe auch. Und frag ihn, Herr, würdest du dich mit dieser Frau, mit diesem Mann dich abgeben? Und wenn du den Herrn fragst, nein, nicht mit Herodes, bitte nicht. Du wirst schon die Wahrheit erfahren. Was suchst du beim Herodes? Da bringst du sogar dein Leben in Gefahr. Und in dem Moment, wo du Herodes verlässt und Jerusalem verlässt und den ganzen frommen Zirkus verlässt, plötzlich geht dir wieder dieser Stern, sein Stern in deinem Leben auf. Das ist Weihnachten. Sein Stern möge heute Morgen in deinem und meinem Leben aufgehen. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Halleluja, preis Gott. Wir beten dich an, Herr Jesus, diesen Stern von Bethlehem. Dieser Stern soll heute Morgen in unseren Herzen aufgehen. An diesem Weihnachtstag, Herr Jesus. Dieser Stern ist so vielen Menschen, Brüdern und Schwestern verloren gegangen, weil sie in Jerusalem gesucht haben, in Israel gesucht haben, irgendwo in Babylon, irgendwo in Ägypten, irgendwo in dieser Welt. Und sie suchen nicht an der Stelle, wo er zu finden ist. Wer dich sucht, Gott, der wird dich finden. Und die Bibel sagt, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Und heute Morgen, ich spüre, wenn irgendjemand da ist an diesem Weihnachtstag und du bist so konfus, so durcheinander, so verwirrt, so unruhig, so unglücklich, komm zu meinem Jesus. Ich möchte ein paar Augenblicke Zeit nehmen und für dich beten an diesem Tag. Bevor wir noch das Opfer, die Kollekte aufnehmen an diesem Morgen, ich möchte für Menschen beten. Wenn irgendjemand da ist, komm zum Gebet. Du bist so konfus und sagst, weißt du, mein Weihnachten, was ich erlebt habe zu Hause, das war Hölle. Und ich sage dir eines, das Leben ohne Jesus ist Hölle. Erleb Jesus und du hast Himmel. Und es ist egal, wo du bist, selbst wenn es im Stall ist, selbst wenn es in der Garage ist, selbst wenn es in einem Flüchtlingslager ist, selbst wenn es irgendwo draußen auf dem offenen Feld ist, ist Himmel. Ist irgendjemand, für den ich heute Morgen besonders beten darf, dass es wieder Weihnachten bei ihm werden möge, bei dir zu Hause, in deinem Leben. In deinem Herzen, nur in deinem Herzen kann Weihnachten werden. Das ist der einzige Ort, wo Weihnachten heute wird. Erwarte Weihnachten in deinem Herzen. Nun ist dir jetzt in diesem Moment, als Gemeinde, als Weihnachtsfamilie, als Weihnachtschristen, Halleluja. Und wir möchten jetzt diese Weihnachtsfreude in uns aufnehmen. Himmel, komm in unser Leben. Jesus, komm du in unser Leben mit deiner ganzen Glorie, mit deinem ganzen Glanz, mit deiner ganzen Größe, mit deiner ganzen Schönheit, mit deinem ganzen Reichtum. Denn die ganze Fülle Gottes wohnt in dir. Du bist uns gemacht zur Weisheit, zur Erkenntnis. Du bist uns gemacht zur Heilung. Du bist uns gemacht zur Stärkung. Du bist uns gemacht zum Frieden. Du bist uns gemacht, damit wir aufatmen können wieder ganz neu. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Gott segne uns.